Ich habe so eine Verbundenheit und so eine Dankbarkeit zu meiner Rolle und zu dieser Zeit und auch zu meiner Produktion Bergdoktor, weil das für mich in dem Moment, wo meine beste Freundin gestorben ist, eigentlich das Einzige war, was mir noch verankert hat.
Ronja Feucher spielt seit 19 Jahren Lilly Gruber, die Tochter des Bergdoktors im ZDF. Und diese Rolle hat ihr Halt gegeben, als ihre beste Freundin starb. Sarah, die mit einem seltenen Gendefekt namens Progerie auf die Welt kam. Sie alterte im Zeitraffertempo und starb mit 13 Jahren. Ronja Feucher war damals 12, als dieser Verlust alles änderte. Ronja fiel in ein tiefes Loch und nur ihre Rolle beim Bergdoktor verhinderte Schlimmeres. Bei mir im Promi-Talk hat sie über all das gesprochen. Sehr offen, sehr emotional. War in jedem Fall ein besonderer Besuch von Ronja Feucher.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Ronja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Danke, Jörg. Ich freue mich auch sehr.
Es ist mir jetzt schon ein großes Vergnügen, weil du bist so ein spannender Gast. Du ragst da jetzt tatsächlich ein bisschen raus, weil wir ja alle das Gefühl haben, dich schon ganz lang zu kennen. Du bist groß geworden im Bergdoktor als Lilly, die Tochter des Bergdoktors, seit 18, 19 Jahren.
Ja, verrückt.
Da haben wir dich groß werden sehen. Dann haben wir Interviews mit dir gesehen, gelesen, gehört, je nachdem. Auch da haben wir gedacht, wir kennen dich. Mhm. Du hast jetzt aber durch ein Buch deine Geschichte nochmal völlig neu erzählt.
Ja.
Kann man das so sagen?
Ja. Ja, ich habe endlich dieses kleine Puzzlestück eingesetzt, das zwar für die Leute vielleicht gar nicht so gefehlt hat, aber für mich natürlich, weil ich habe ja gewusst, dass es noch nicht da ist.
Ja. Ja, ein Puzzlestück, das quasi ein Mensch war, kann man das so sagen?
Ja.
Sarah, eine, nein, deine Herzensfreundin.
Ja.
Man muss leider sagen, sie war deine Herzensfreundin, weil sie nicht mehr lebt. Möchtest du uns in deinen Worten Sarah vorstellen?
Die Sarah war der coolste Mensch, den ich kannte. Ich durfte mit ihr aufwachsen. Also wir haben uns das Kinderbettchen schon geteilt. Sie war nur ein Jahr älter. Und sie war mutig, sie war lustig und war immer so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand. Also viel, viel irgendwie ja, mutiger drauf als ich.
Mhm.
Und sie war mein großes Vorbild. Und die Sarah war auch abseits davon ganz besonders, weil sie eine ganz seltene Krankheit oder einen Gendefekt hatte, Progerie. Den kennen wahrscheinlich die Menschen nicht, weil er wirklich ganz selten ist. Es haben ungefähr 100 Menschen auf der Welt Progerie, 11 davon in Europa. Und diese Kinder, die mit Progerie auf die Welt kommen, die werden leider nicht erwachsen. Also die Lebenserwartung, die ist sehr gering. Die Sarah ist dann mit 13 von dieser Erde gegangen. Die ist mit 13 gestorben. Aber diese intensive kurze Zeit davor, die durften wir gemeinsam verbringen.
Und sie hat dich unglaublich geprägt, diese Zeit. Das erzählst du eben in dem Buch. Und die Progerie-Kinder haben noch eine Besonderheit, sie vergreisen. Sie werden quasi innerhalb ihrer kurzen Lebensspanne werden sie zu alten Menschen. Dieses Bild haben manche dann vielleicht doch mal gesehen oder im Kopf oder so. Aber wie du sagst, eine unglaublich niedrige Zahl. 100 weltweit, 11 in Europa. Und deine Sarah war eben
war eine
davon.
Ja.
Und als du auf die Welt kamst, war Sarah schon da. Die Eltern haben sich gut verstanden. Ihr wart wie Schwestern oder sogar noch mehr. Ich weiß es nicht, so eine Mischung aus Schwestern und allerbesten Freundinnen.
Ja.
Und du erzählst in deinem Buch Für immer an meiner Seite eben sehr rührend von eurer Freundschaft und von eurer gemeinsamen Zeit, die ihr hattet, die ja leider begrenzt war. Du hast von Sarah eben bislang, hab's ja eingangs gesagt, nie erzählt.
Ja.
Du hast ja öfter mal über dein Leben gesprochen, wie du als 5 schon zur Schauspielerin wurdest. Mit 9 war das Casting für den Bergdoktor. So diese Station, die haben wir alle gekannt. Warum hast du Sarah bisher, dieses Puzzlestück, wie du gesagt hast, warum hast du das Puzzlestück bisher rausgelassen?
Ich wusste eigentlich von Anfang an, dass ich sie gerne teilen will mit der Welt, weil sie zu mir gehört und weil sie ganz große Teile von mir irgendwie erbaut hat. Oder ja, ich habe einfach so viel von ihr gelernt. Aber ich wusste auch, diese Geschichte, die ist für mich und auch generell so groß und auch emotional, die kann ich nicht zum ersten Mal in einer Talkshow oder im Radio oder in einem Zeitungsinterview plötzlich erzählen. Und deswegen habe ich, ich bin zwar immer ungeduldiger geworden, ich habe gemerkt, ich will eigentlich total oft von ihr reden und um wirklich auf die Fragen antworten zu können, müsste ich sie eigentlich erwähnen. Aber eben, ich war noch nicht so weit. Ich habe gewusst, okay, dieser eine Moment, wo ich dann diese Bombe platzen lasse, der ist noch nicht da. Und dann irgendwann ist dieser Gedanke eines Buches gekommen, weil ich finde, also ich liebe Lesen, privat auch. Und ich finde Bücher so toll, weil du eine Geschichte wirklich in deinem eigenen Tempo erzählen, aber auch erfahren kannst. Mhm. Weil natürlich, ich mache zwar das Versprechen am Anfang des Buches, dass es keine traurige Geschichte ist, sondern eine Geschichte von Freundschaft und von Liebe. Aber es kommen natürlich auch sehr viele traurige Sachen vor, wie man sich denken kann, wenn eines der beiden Mädchen stirbt. Und da war mir auch wichtig, dass auch die Lesenden ganz in ihrem Tempo und ganz ohne damit überfordert zu sein, diese Geschichte dann auch aufnehmen können. Mhm. Ja, und dann irgendwann war der Entschluss da und dann kurze Zeit später kam auch mein Verlag in mein Leben und wir haben uns kennengelernt über eine Autorin, die eine Freundin von mir ist. Und dann war es jetzt plötzlich da. Also ich muss wirklich sagen, plötzlich, obwohl ich jetzt 2 Jahre dran gearbeitet habe, aber wenn ich das so halt, das kann ich immer noch nicht ganz glauben. Mhm. Weil ich habe ganz lang im PDF rauf und runter gescrollt und irgendwie noch geschrieben und gearbeitet und plötzlich ist es was, da kann ich so nach links und nach rechts blättern.
Ist was anderes, wenn das ganz dann wirklich als Buch dann vor einem liegt, wenn man das dann anfassen kann. Ich gebe dir recht, diese Geschichte kann man, glaube ich, nur als Buch erzählen oder in einem Buch. Kein Interview kann das leisten. Vielleicht eins, wie wir jetzt hier haben, mit viel Zeit, aber so die üblichen kurzen Formate, da wäre das völlig unerzählt und ich glaube, in seiner emotionalen Tragweite auch gar nicht zu verstehen. Wir können da jetzt ja nochmal anfangen. Ihr wart die besten Freundinnen, du hast schon gesagt und schreibst es auch. Sarah war mutig, war lustig, ist so ein bisschen vorangegangen. Sie war auch dein großes Vorbild.
Oh ja.
Ihr habt eure Kindheit zusammen verbracht. Ja. Und es gab dann natürlich auch schmerzliche Momente, nämlich als du dann auch erfahren hast. Ich glaube, deine Mutter hat dir dann erklärt, was mit Sarah los ist, dass sie eben nicht alt werden wird, dass sie diesen Gendefekt hat. Wie hat deine Mutter dir das kindgerecht erklären können?
Das war, also im Rückblick finde ich ganz schön. Sie hat das mit kleinen Legosteinen versucht. Mhm. Also das ist eine wirklich meiner ersten Erinnerungen, die ich habe. Da muss sie 4 oder 5 Jahre alt gewesen sein. Wir sind am Wohnzimmertisch gesessen und sie hat mit Legosteinen so eine kleine Mauer gebaut. Und dann hat sie eine zweite Mauer gebaut und eines dieser Steinchen war aber nicht gerade, sondern das war so schief. Das hat sie nicht so einrasten lassen in diese Bobble. Und dadurch hat ja die ganze Mauer nicht funktioniert, weil ein Steinchen nicht richtig sitzt. Und dann hat sie gesagt, schau mal Ronja, das ist so bei der Sarah. In uns Menschen ist ein Erbgut, die DNA, das sind kleine Legosteine, die uns Menschen aufbauen. Da ist unsere Information drauf, wie wir Menschen ausschauen, was uns ausmacht vielleicht nicht, aber so alles, was halt dazugehört zu uns. Und bei der Sarah ist ein kleines Steinchen defekt, kaputt. Von Anfang an. Da kann man nichts dagegen tun, man kann das auch nicht reparieren. Und deswegen ist die ganze Mauer instabil. Und ich fand das jetzt, vor allem jetzt, wo ich als Erwachsene darüber nachdenke und mich daran zurückerinnere, so schön und ganz liebevoll erklärt, weil ich will mir gar nicht vorstellen, wie das auch für meine Eltern gewesen sein muss. Wie erklärt man seinem Kind, dass seine beste Freundin sterben wird. Und zwar sehr, sehr früh. Und auch davor, vor ihrem Tod, ganz vieles erleben wird, was schmerzlich anzusehen ist. Die Sarah hat ja, wie du davor gesagt hast, durch ihre Krankheit, durch dieses Zeitraffer-Tempo, in dem sie gealtert ist, ganz früh die Fähigkeit verloren zu gehen selbst. Die musste ganz viele Medikamente nehmen, musste immer zur Physiotherapie und war natürlich auch auf Unterstützung angewiesen. Und das rührt mir jetzt so im Nachhinein, wie meine Mama sich da wirklich, glaube ich, lange Gedanken gemacht hat und dann eben das so ganz kindgerecht zum Anschauen und zum Verstehen mir irgendwie mit diesen Lego-Steinchen erklärt hat.
Das ist ein schönes Bild mit dieser Lego-Mauer. Ja. Wenn nur ein Steinchen nicht richtig sitzt, dann wird es instabil. Ja. Konntest du damit auch gleich was an? Also bist du dann gleich zu Sarah gerannt und hast gesagt, du, ich weiß jetzt, was mit dir los ist. Du, jetzt mal blöd gesagt, du wirst ja sterben. Oder habt ihr dann darüber geredet, Sarah und du, über ihre Krankheit?
Tatsächlich haben wir nie soweit ich weiß, soweit ich mich erinnern kann, nie darüber geredet. Also ich war so früh in meiner Kindheit, als die Mama das mir erzählt hat, dass ich eigentlich mit diesem Wissen groß geworden bin. Mhm. Aber ich glaube da auch, wo ich jetzt so in meinen Erinnerungen gegraben habe, auch für dieses Buch, dass die Sarah, typisch große Schwester, sie war ja das Jahr älter wie ich, wirklich mich beschützt hat auch. Sie hat mich vor diesen Momenten bewahrt, was ich ganz interessant finde, weil körperlich war sie natürlich in einer viel schwächeren Position und war ganz zerbrechlich. Und emotional war sie aber die wirklich die Starke, diese große Schwester, die mich beschützt hat und die mich auch bewahrt hat und die mir auch eine glückliche und auch eine unbeschwerte Kindheit, glaube ich, schenken wollte. Und das hat sie auch getan.
Was aber nachher für dich, glaube ich, relativ schmerzlich war, weil, wie man im Buch erfährt und wie du dann auch von deiner Oma, von deiner Großmutter erfahren hast, hat sich Sarah sehr wohl mit ihrer Endlichkeit auseinandergesetzt und hat sich dann, glaube ich, als 13-Jährige oder 14-Jährige schon darum gekümmert, wie ihre Beerdigung aussehen soll. Welche Musik soll da laufen? Wo möchte sie liegen? Sie war in einer Gruppe mit Menschen mit Behinderung oder die eben ein Schicksal zu tragen haben, ein kurzes Leben haben. Ja. Vielleicht hat sich da ausgetauscht mit anderen. Das war eine Welt, die blieb dir verschlossen.
Ja.
Da hat sie dich, wie du gerade gesagt hast, vielleicht geschützt, aber es hat dich auch gekränkt, oder? Dass sie dich da nicht mitgenommen hat.
Ja, das war ganz ein schwieriger Moment für mich zu verdauen, weil ich gemerkt habe, obwohl wir beste Freundinnen sind, in dem Moment kann ich ihr das nicht bieten, was sie als Freundin vielleicht braucht. Mhm. Diesen sicheren Raum auch dann mit mir über solche Dinge zu reden. Sie hat dann mit meiner Großmutti, und daran erkennt man auch, wie eng wir auch familiär verbandelt waren. Also wir waren wirklich eine große Patchwork-Familie, kann man fast sagen. Die hat mit meiner Großmutti dann eben ja, ihre eigene Beerdigung mitgeplant und hat ausgewählt, welche Blumen sie will und welche Musik sie will. Und als das die Großmutti mir erzählt hat, da war große Scham in mir, weil ich glaube ich auch in dem Moment gewusst habe, auch wenn sie mich gefragt hätte, glaube ich, hätte ich es nicht gekonnt. Und da bin ich immer wieder erstaunt und auch fasziniert von dieser Reife, die Sarah hatte, weil für mich war sie zwar immer die Große und die war ja so viel älter wie ich, dieses eine Jahr, aber wenn ich jetzt darauf zurückblicke, sie war ja selbst ein Kind. Also mit 13 Jahren ist sie gestorben und diese Beerdigung hat sie geplant mit 12. Mit 12 Jahren, das ist einfach ein Kind, das sich mit seinem eigenen Fortgehen beschäftigen muss, weil es keine andere Wahl hat. Und ich glaube, das war für mich irgendwo verletzend, aber ich glaube, diese Verletzung war gegen mich selbst gerichtet, weil ich sie verstanden habe in ihrer Entscheidung, weil ich gewusst habe, ich hätte das nicht gekonnt mit ihr.
Also das sind wirklich sehr, sehr emotionale Erinnerungen, die du da jetzt teilst. Mhm. Was ich sehr schmerzlich fand, war auch, wie manche Menschen auf Sarah reagiert haben.
Ja.
Deshalb ist das Buch natürlich eigentlich auch ein Plädoyer für Inklusion und für ein angstfreies Aufeinanderzugehen. Mhm. Es gibt eine Szene, ihr habt ein Fest gefeiert für Sarah, um sie quasi auch ein bisschen bekannter zu machen, um die Krankheit auch bekannter zu machen, um zu sagen, das ist sie, kommt mit ihr in Kontakt, das ist ein tolles Mädchen und das hat auch sehr gut funktioniert, nur dann gab es die Begegnung mit einem Jungen, der ihren Anblick nicht ertragen hat. Mhm. Man muss schon sagen, es ist natürlich, wenn man als Junge, als kleine Junge Sarah oder ein Progeriekind sieht, das ist natürlich ein ungewohnter Anblick, dieses schon etwas greisenhafte Gesicht und der hat einfach losgeschrien. Soweit kann man es noch nachvollziehen, aber die Mutter des Jungen hat dann sehr unglücklich reagiert, nämlich den Jungen weggezogen und ist irgendwie hat die Flucht ergriffen.
Davon gelaufen.
Und das ist natürlich muss für Sarah ein unglaublich schmerzlicher Moment gewesen sein. Wie konnte sie mit sowas umgehen?
Ja, diese Frage, glaube ich, leider muss unbeantwortet bleiben, weil ich sie das nie gefragt habe. Aber danke erstmal für deine Worte. Ja, genau, das war auch eben, ich habe versucht, in diese emotionale Geschichte, in dieses Buch auch diese Botschaft zu packen. Dieser Appell an Inklusion und dass Inklusion in meinen Augen oder meiner Erfahrung nach nicht nur die Menschen, für die Menschen gut ist, die jetzt vielleicht noch unter Ausgrenzung leiden, sondern auch vor allem für uns. Mhm. Diese Begegnung, die ich mit Sarah hatte, die so anders war als ich, das war die wichtigste Begegnung meines Lebens. Und bei diesem Fest für Sarah, und das habe ich ja dann auch im Buch geschrieben, ich mache natürlich dem Kind keinen Vorwurf, das selber einfach nur Angst hatte. Ich mache auch nicht der Mutter einen Vorwurf. Aber ich würde mir wünschen, oder wenn ich in der Zeit zurückgehen könnte, würde ich versuchen, dass vielleicht gerade in diesem Moment des Schreckens oder des der Verunsicherung seitens der zwei Fremden eigentlich ein Moment der Begegnung wird, weil dann wäre ja auch für die beiden der Tag ganz anders verlaufen. Hätten sie dann einen Schritt auf Sarah zugemacht, hätten sie vielleicht gefragt, du, was ist denn mit dir los oder was auch immer, einfach auch diese offene Kommunikation gesucht, dann wäre das für sie eine ganz andere Erfahrung gewesen.
Ja.
Und da würde ich gerne einhaken, eben, wenn ich das ist immer auch eine Szene, die ich bei meinen Lesungen vorlese, und ich merke dann immer, wenn ich dann zur Stelle komme, wo dieser Junge den Mund aufmacht und schreit, Mama, Hilfe, ein Alien, dann höre ich immer im Publikum diesen Schockmoment auch bei den Hörenden. Mhm. Und danach sage ich immer, das hinterlässt uns mit einem sehr unguten Gefühl, wenn man sowas liest. Wir empfinden Mitleid mit Sarah. Wir empfinden vielleicht Scham, weil wir vielleicht uns selbst auch wiedererkennen. Aber für uns ist es nur ein Moment im Buch, das ist nur eine Szene und wir können das Buch wieder zuklappen. Aber Menschen, die nicht den üblichen Sehgewohnheiten entsprechen, wie zum Beispiel Sarah, durch eine Krankheit, durch eine Behinderung oder durch einen Schicksalsschlag, die haben nicht die Möglichkeit, einfach das Buch zuzuschlagen und wieder weiterzumachen. Die sind täglich mit ihrer Andersartigkeit konfrontiert. Und deswegen liegt es an uns, uns immer wieder ins Gedächtnis oder ins Bewusstsein viel mehr zu holen, wenn wir einen Menschen sehen oder begegnen, der anders ist als wir, nie zu vergessen, dass das für diesen Mensch Alltag ist. Und irgendwie da sich wieder zu erinnern an, in meiner Meinung nach, an diese unendliche Liebe und Offenherzigkeit, die wir eigentlich haben, wenn wir auf die Welt kommen. Weil als ihr Baby war, mir war es komplett wurscht, wie die Sarah ausgeschaut hat.
Das ist die interessante Frage. Ja. Also zwei Fragen drängen sich mir gerade auf. Ihr habt über diese Begegnung mit dem Jungen nie gesprochen?
Wir haben eigentlich nie darüber gesprochen, was es mit ihr macht, wenn die Menschen sie anstarren oder auch sie anschreien oder weinen bei ihrem Anblick. Das war ja nicht nur einmal.
Ja. Und zweite Frage, du hast gesagt, du bist ja mit Sarah groß geworden, deswegen war ihr Anblick, das hört sich jetzt so blöd an, aber ihr Anblick war für dich nichts Ungewöhnliches. Nee. Aber irgendwann nehmen Kinder natürlich auch die Welt drumherum wahr. Gab es nicht auch so Geschichten, dass dann irgendwie Klassenkameradinnen, Klassenkameraden zu dir gesagt haben, was hast denn du da für eine Freundin, sieht da schrecklich aus oder? Gab es so Momente, wo du dann auch, also wo dein Weltbild so ein bisschen ins Wanken geraten ist?
Ich war oft enttäuscht von Menschen in meinem Umfeld, weil ich das nie nachvollziehen konnte. Ich habe dann immer ihre Verunsicherung gesehen und gespürt. Die konnten überhaupt nicht mit der Situation umgehen. Die wussten gar nicht, ob sie jetzt die Sarah anschauen dürfen oder nicht, ob sie mit ihr reden dürfen oder nicht. Und ich habe das nicht nachvollziehen können. Und was mir aber auffällt, eher aber jetzt auch in der Gegenwart als erwachsener Mensch, wie gesagt, als Kind kommt man eigentlich mit einem offenen Herzen auf diese Erde. Davon bin ich überzeugt. Sowas wie Rassismus oder irgendwie Ablehnung, weil ein Mensch anders aussieht, das kennen wir nicht. Das liegt nicht in unseren Genen. Aber irgendwann bekommen wir das antrainiert. Oder vielmehr beobachte ich oft, und da muss ich mir immer zusammenreißen, dass ich dann nichts sage. Wenn Kinder eigentlich neugierig sind, und Neugierde ist, finde ich, nichts Schlechtes, sondern es ist eigentlich eher diese ausgestreckte Hand, was Neues kennenzulernen, dann werden sie oft aber von den dazugehörigen Erwachsenen oder Eltern immer so, schau da nicht hin oder das erkläre ich da daheim. Und damit werden ja automatisch die Menschen, die eine Behinderung haben, ins Abseits gedrängt, weil dem Kind wird beigebracht, das ist jetzt nichts, was wir besprechen dürfen, das ist ein Tabuthema. Anscheinend ist da eine Distanz zwischen mir und dir. Ich baue da eine Mauer zwischen uns und deswegen ist ja Inklusion gar nicht möglich. Also da denke ich immer irgendwie an die Zukunft oder ich hoffe, wenn ich mal irgendwie Kinder in meinem Leben habe, seien es jetzt meine eigene oder andere, denen ich irgendwie was beibringen kann, dann würde ich ihnen gern auch beibringen, dass Neugierde in Ordnung ist. Sie muss natürlich respektvoll sein, aber Kinder sind so feinfühlig, die können das.
Ich glaube auch, dass sie es können. Man darf ihnen aber auch nicht übel nehmen, dass sie eben wie der kleine Junge vielleicht erstmal reagiert auf etwas, was fremd aussieht, was irgendwie abweicht von dem, was es normalerweise sieht. Und dann kommt dieser Schritt, dass man sagt, jetzt schauen wir hin.
Ein Lernmoment,
Ein Lernmoment.
Je nachdem, wie man sich entscheidet.
Hand, ja. Okay, du hast gerade gesagt, wenn Kinder in dein Leben treten, ist irgendwas zu verkünden? Nein.
Nein. Lieber Jörg. Schad. Aber wenn, würde ich es dir sagen, natürlich.
Ja, natürlich.
Jetzt ist erstmal das einzige Kind in meinem Leben, mein Buch.
Genau, genau. Das Buch ist gerade das Baby und ein wohlgeratenes. Lass uns weitersprechen über Sarah und eure Freundschaft. Du hast gesagt, sie hat sich dann mit 12 Jahren schon um ihre eigene Beerdigung gekümmert, um den Blumenschmuck, um die CDs, also welche Musik läuft, unglaublich, wie sie auch ihre Lebensspanne genutzt hat und wie bewusst sie gelebt hat. Sie ist dann gestorben und du hast es erfahren in einer ganz unglücklichen Zeit. Du warst gar nicht da. Deine Eltern haben es dir dann gesagt, so nach dem Motto, du, heute ist was Schlimmes passiert.
Ja.
Und das war für dich, glaube ich, ein Moment, da hat es dein Leben wirklich auseinandergerissen.
Ja,
das habe ich zumindest gelesen.
Ja, genau. Das war dieser Punkt, wo es einen davor gibt und einen danach. Mhm. Jeder Mensch, der schon mal jemanden verloren hat, der wird das nachvollziehen können. Eigentlich ist ab dem Moment nichts mehr wie davor. Und irgendwo beginnt ein neues Leben. Ich beschreibe es im Buch, so habe ich es damals empfunden, dass an diesem Abend meine Kindheit geendet hat. Mhm. Und diese neue Zeit, die war dann sehr einsam, natürlich, weil dieser wichtigste Mensch in meinem Leben, diese Vertrauensperson und dieses große Vorbild nicht mehr da war. Und das war wirklich dieser, ich bin jetzt nicht getauft oder irgendwas, aber an diesem Dienstag, da waren meine Cousinen bei mir zu Besuch, wir haben gespielt, wir hatten eine tolle Zeit und dann ungefähr zu Mittag habe ich angefangen von Sarah zu erzählen. Einfach so. Ich habe gesagt, Mai, es geht ihr so gut. Sie hat so neue Schuhe bekommen. Damit tut sie sich leichter mit ihrer Hüfte, weil ihre Hüfte war schon seit sie 10 Jahre alt war kaputt. Und eigentlich ohne Anlass. Und am Abend sagt mir dann die Mama, dass die Sarah an einem Herzinfarkt verstorben ist, zu Mittag. Und das war für mich, also immer noch, das war eigentlich meine einzige Begegnung so in meinem Leben mit etwas, was ich nicht erklären kann mit Logik. Aber in diesem Moment habe ich an sie gedacht. Ich war nicht da, ich habe nicht ihre Hand halten können, ich habe sie nicht unterstützen können bei ihrer letzten Reise. Aber irgendwie emotional scheine ich es gespürt zu haben. Oder es war einfach nur ein Zufall, die gibt es natürlich auch. Und wir müssen da jetzt kein großes Feld aufmachen. Aber das fand ich ganz eigentlich faszinierend.
Mhm. Du hast dich dann nur von der toten Sarah verabschieden können.
Ja,
hast dir, glaube ich, noch Kuscheltiere gebracht. Hast
in
da
den Sarg, ja.
Schon nochmal Abschied genommen, aber du hast gerade gesagt, ab dem Moment war deine Kindheit vorbei.
Ja.
Und jetzt können wir natürlich auch mal auf das Nebengleis schauen, das wir alle von dir kennen, nämlich du hast während dieser Zeit, auch während dieser sehr schmerzlichen Zeit ja immer weitergearbeitet. Du warst ein Kinderstar und hast eben gerade beim Bergdoktor so deine Rolle gefunden, so sehen wir es zumindest, wir Fans. Ne? Also du bist Lilli Gruber, die Tochter des Bergdoktors, hast da immer weitergearbeitet. Jetzt kann sowas natürlich Halt geben und Struktur, indem man sagt, in dieser Zeit, die so schmerzlich ist, um 9 Uhr geht's los und da steht dann der Hans und dann steht da der Martin und dann geht's los. Man kann aber auch natürlich da in ganz große Schwierigkeiten kommen. Wie ging es dir?
Also ich verstehe jetzt überhaupt nicht, wie ich es damals konnte, zum Arbeiten zu fahren, nach so einem Verlust. Aber am Tag nach Sarahs Tod bin ich zum Drehen gefahren. Und das hat mir, ich weiß noch, wie meine Eltern mich gefragt haben, ob ich das wirklich will, ob ich mir wirklich sicher bin. Wir können auch den Drehtag absagen. Und ich habe immer gesagt, nein, ich will da hinfahren. Das stand für mich außer Diskussion. Und ich glaube, dass mir das in dem Moment so viel Sicherheit gegeben hat, weil ich habe angefangen zu drehen, da war ich 5 Jahre alt. Also der Alltag am Set, der ist in Fleisch und Blut bei mir. Das ist also, das ist ein sicherer Raum für mich, weil ich mich komplett fallen lassen kann in meine Erfahrung und in ja, einfach diese Abläufe, die ich wirklich sehr gut kenne. Und das war für mich so wichtig, in dem Moment diese Zuflucht zu finden in meiner Rolle, Lilli Gruber, weil die Lilli, die hat in einer Welt gewohnt oder die hat in einer Welt gelebt, die war noch in Ordnung. Und die Welt von der Ronja, die war ja nimmer da. Mhm. Ich war wie, ich weiß nicht, wie diese Alice im Wunderland, wenn ich in diesen Tunnel fall und ich habe mich gedreht und ich habe überhaupt nicht mehr gewusst, wo oben und unten ist. Und diese Möglichkeit zu haben, diese Zuflucht zu finden, diese kleine Atempause, die war wirklich essentiell. Und deswegen ist da auch, das kann ich gar nicht erklären oder ich glaube, dieses Gefühl wird niemand jemals wirklich nachvollziehen können, aber ich habe so eine Verbundenheit und so eine Dankbarkeit zu meiner Rolle und zu dieser Zeit und auch zu meiner Produktion Bergdoktor, weil das für mich in dem Moment, wo meine beste Freundin gestorben ist, eigentlich das Einzige war, was mir noch verankert hat. Und das ist natürlich auch Zufall, ein sehr glücklicher Zufall, dass sie diese Möglichkeit hatte. Aber für die bin ich so dankbar. Und ja, das waren in den Jahren danach, die sehr schwierig für mich waren und sehr turbulent. Eigentlich das Einzige, was mich auch so, wie sagt man das, accountable gehalten hat. Also da musste ich mich irgendwie verantworten. Ich musste mich so, ja, ich hatte noch diese Verantwortung des Drehens und das war ganz wichtig, dass sie die hatte.
Du beschreibst in einem Kapitel den Absturz, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber da kam dann natürlich alles zusammen, dieser unglaubliche Schmerz über den Verlust deiner Freundin, ja. / Schwester, die Pubertät hat voll zugeschlagen und das ist ja an sich schon etwas, was Abgründe auftun kann. Und da bist du nicht gut mit dir umgegangen.
Nein,
da gab es dann wahrscheinlich, ich weiß es nicht, Alkohol, Drogen, viel Partys, wechselnde Beziehungen, was weiß ich. Alles,
ein
was
sehr,
man sich
sehr respektloses Verhalten mir gegenüber. Ja.
Und da kann ich mir schon vorstellen, war der Bergdoktor dann so ein Fundament,
absolut,
das dich dann immer wieder aufgefangen hat. Aber wie bist du aus dieser Zeit wieder rausgekommen, dass du so schlecht mit dir umgegangen bist? Und was hat dir dann irgendwann auch außerhalb des Filmsets oder des Seriensets wieder Stabilität gegeben? Waren es dann neue Freundinnen, Freunde?
Ich hätte so gerne Antwort für dich, weil ich auch so gerne Antwort für mich hätte. Ja. Weil die Frage, die bekomme ich natürlich oft gestellt und die wäre so gerne in der Lage, diese Anleitung zu haben. Wie kommt man aus diesem Tal wieder rauf? Oder raus, aber ich weiß es nicht. Irgendwo muss es dann mit Ende, also wo ich dann 18, 19, 20 war, muss ich begriffen haben, dass ich ja noch da bin. Weil Sarah und ich, wir waren so verbunden miteinander, wir waren diese zwei Seiten von einer Münze, dass ich immer das Gefühl hatte, eigentlich bin ich auch gegangen, obwohl ich aber noch da war. Und ich glaube, deswegen hat er auch dieses Verhalten mir gegenüber eigentlich kein Stoppen, weil diese Selbstdestruktion im Sinne von die Gedanken, die ich über mich selber hatte, wie ich über mich selber gesprochen habe, wie ich mit mir umgegangen bin, was ich zu mir genommen habe und diese ganzen Sachen, das war eigentlich, glaube ich, jetzt ein Versuch, diesen Schmerz, den ich innerlich hatte, zu etwas zu machen, was ich angreifen, was ich begreifen kann, was ich nach außen stülpen kann, was ich vielleicht dann auch zeigen kann. Oh, schaut's, wie schlecht es mir geht. Ich brauche eigentlich dringend Hilfe, obwohl ich ja eh niemanden an mir rangelassen habe. Also es war ja unmöglich, diese Jahre. Und irgendwann muss dann dieser Punkt gekommen sein, wo ich verstanden habe, Moment, ich bin noch da, ich habe noch ein hoffentlich langes Leben vor mir und vielleicht wartet da auch noch eine Aufgabe auf mich. Zumindest habe ich mir das dann so zurechtgelegt. Oder jetzt habe ich es in mir, dass ich versucht habe, diesen Sinn in dem Ganzen für mich zu suchen. Und auch diese Stimme, die mir vom Leben geschenkt worden ist, dass sie eben bei dir sitzen darf, dass sie was erzählen darf und die Leute hören zu, dass sie die gut nutze. Und ab dann, glaube ich, war erst dieser Moment, wo ich mir meine eigene Heilung überhaupt erlaubt habe. Davor habe ich mich sehr gerne unter 5 Anführungsstrichen, aber in diesem Zustand des Quälens eigentlich drin behalten, weil ich irgendwie vielleicht auch gedacht habe, das habe ich verdient, weil warum bin ich noch da und sie nicht? Das ist ja total unfair. Und irgendwann dann, Anfang 20, war dann der Moment, dass ich gemerkt habe, ui, da wartet ja noch was auf mich. Und deswegen lohnt es sich auch, durch diese Dunkelheit zu gehen, weil zum Schluss ist da ganz viel Schönes. Und dann bin ich irgendwie wieder bei mir gelandet. Dieser Weg zurück zu mir, der hat da begonnen.
schwieriger Weg, auch ein schmerzlicher Weg. Du hast eine ganz tolle Familie. Mhm. Du hast dich ja auch mit deinem Vater, deiner Mutter, deiner Großmutti, ja, wie du sie nennst, ja, wahnsinnig gut verstanden. Oder tust bis heute, ja, hoffe ich. Du hast sie aber weggestoßen. Sie, mhm, konnten dir in dem Moment nicht helfen.
Ja.
Heute würde man sagen, und aber so lange ist es ja noch gar nicht her, aber heute würde, mhm, man sagen, ein Kind, das so einen Verlust erleidet, mhm, braucht professionelle Hilfe.
Absolut.
Sprich psychologische Unterstützung, ja, Psychotherapie. Gibt es ja die verschiedensten Formen. Ist da keiner draufgekommen, als du in der Situation warst? Und
ich war,
als man dann auch gesehen, ja, hat, dass du so abdriftest?
Das hat man gar nicht so gesehen. Das habe ich unfassbar gut versteckt. Da bin ich auch selber negativ überrascht darüber, wie gut man verstecken kann, wie es einem geht.
Mhm.
Oder mir ist es irgendwie gelungen. Ja, aber Therapie war damals keine Option, die mir offen stand. Also natürlich schon, aber das war nie etwas, worüber ich nachgedacht habe oder das an mich herangetragen wurde. Ich hätte mir viele Jahre gespart. Ich hätte mir viel Schmerz erspart. Und ich würde auch jetzt, wenn mir nochmal was Ähnliches passiert, sofort, ohne zu zögern, mir Hilfe holen.
Mhm.
Weil ich weiß, wenn du ein gebrochenes Bein hast, dann gehst du zum Arzt. Und mit einer gebrochenen Seele sollte man auch zum Arzt gehen. Und es ist ja immer noch leider heutzutage für viele Menschen so schwer zugänglich. Man muss so lange warten auf Therapieplätze, ja, ist sehr teuer. In vielen Berufen wird es immer noch als Tabu angesehen, was ich eine absolute Schweinerei finde, weil ich finde, jeder sollte, also jeder könnte davon profitieren. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, aber das war damals leider vor 15 Jahren irgendwie noch nicht so angekommen in, mhm, der Gesellschaft. Aber ich freue mich natürlich, dass es heutzutage anders ist.
Es steht hier die ganze Zeit auf unserem Tisch hier, ja, ein kleines Pferdchen.
Mhm.
Das ist nicht, weil du jetzt hier mein Studio mal ein bisschen dekorieren wolltest, sondern das ist das Abschiedsgeschenk, mhm, von Sarah,
mhm,
an dich.
Mhm.
Hat sie dir zu ihrem 10. Geburtstag?
Zu meinem 12.
Oder zu deinem 12.
Ja, genau.
Geschenkt. Und das ist für dich, glaube ich, wirklich ein, mhm, heiliger Gegenstand.
Oh ja.
Wenn wir jetzt nochmal auf diese schwierige Zeit schauen, mhm, als es dir so schlecht ging, hat auch der Gedanke eine Rolle gespielt bei der Heilung, dass Sarah nie gewollt hätte, mhm, dass du so schlecht mit dir umgehst, sondern dass sie doch sicher gewollt hätte,
mhm,
dass du weiter ein gutes Leben hast. Mhm. Konnte der Gedanke irgendwann ein bisschen Kraft geben?
Irgendwann ja, hat aber gebraucht, weil davor musste ich es mir selber erlauben. Als ich noch nicht daran geglaubt habe, dass ich ein glückliches Leben verdiene, habe ich auch jeglichen Gedanken daran nicht zugelassen. Aber jetzt natürlich, manchmal, das mag Einbildung sein, aber mir hilft's, habe ich auch das Gefühl, dass sie jetzt auch in diesem ganzen Prozess sehr nah bei mir ist,
mhm,
und sich auch freut, dass irgendwie sie natürlich dadurch auch unvergessen bleibt und irgendwie auch unter den Lebenden bleibt, weil ihre Botschaft, das, was sie mir beigebracht hat, das versuche ich ja an die Menschen zu bringen.
Mhm.
Und das ist zwar nur ein Spruch, ein alter Spruch, aber für mich ist es die Wahrheit, tot ist erst, wer vergessen ist. Und dadurch, dass ich jetzt über sie reden darf, dass, mhm, die Leute ihren Namen kennen, dass sie von ihrer Geschichte wissen, ist es für mich dieses wunderbare Denkmal auch an sie, was mir so wichtig war.
Mhm.
Und ja, und deswegen dieses kleine Pferd, das du so schön beschrieben hast, das begleitet mich auf all meinen Lesungen und auf all meinen Terminen. Das habe ich immer dabei, gut verschlossen in meiner kleinen Tarotkartenbox. Und das ist eben auch am Cover oben. Und für mich ist das schön, weil ich nicht das Gefühl habe, ich mache das alles allein, sondern ich mache das zu zweit.
Mhm. Schön, dass du es mitgebracht hast und dass es auch hier jetzt,
ja,
auf dem Tisch steht. Du hast hier so ein kleines Denkmal gesetzt, deiner Sarah, mhm, mit dem Buch. Hattest du zwischendrin mal das Gefühl, dass du sie glorifizierst?
Ja.
Dass sie vielleicht zu groß, mhm, werden könnte auch?
Ja, diese Gedanken hat die oft. Das war dieser Balanceakt, weil einerseits wollte die irgendwie den Menschen begreiflich machen, was für ein toller Mensch sie war,
mhm,
und was sie auch vor allem für mich bedeutet hat. Und andererseits wollte ich ihre Menschlichkeit bewahren. Ich wollte ihr nicht absprechen, Fehler zu haben.
Ja.
Ich wollte ihr nicht absprechen, keine Ecken, keine Kanten zu haben.
Mhm.
Und das war wirklich teilweise, ich kann mich noch so gut erinnern, diese stundenlangen Spaziergänge mit meinem Mann, wo wir uns ausgetauscht haben und ihm gesagt habe, ich weiß nicht, dieser richtige Balanceakt, der ist so schwer für mich. Mhm. Weil für mich war sie mehr als ein Mensch. Mhm. Fast schon. Wenn ich das lese, denke ich mal das jedes Mal. Aber natürlich habe ich sie auch immer nur aus den Augen einer kleinen Schwester gesehen. Und diese Glorifizierung, die auch vor allem nach ihrem Tod, die hat vielleicht auch auf ganz natürlichen Wege irgendwie Einzug gehalten bei mir. Weil natürlich wird sie immer noch, dadurch, dass sie so unerreichbar ist und ja immer sein wird, solange ich noch lebe, natürlich wird sie immer noch toller und größer und noch lustiger und noch intelligenter. Aber ich will auch sagen, natürlich hatte sie auch ihre Schwachstellen, ihre Baustellen. Aber dennoch finde ich sie wirklich eine beeindruckende Persönlichkeit, vor allem für ihr Alter. Und aber mit genau dem Thema habe ich mich sehr auseinandergesetzt. Und ich habe auch noch keine Antwort gefunden.
Ich auch nicht, aber ich habe beim Lesen gedacht, das ist sicher der schmale Grat, auf den man natürlich aufpassen muss, dass es ein Mensch bleibt, weil sie war ein Mensch und du möchtest ja auch sagen, auch ein normaler Mensch, das war ja auch der Anspruch, dass sie normal, haben ja auch ihre Eltern immer darauf geachtet, dass sie ein normales Leben führen konnte, dass sie weder benachteiligt noch bevorzugt wird. Genau. Alles, was ja Inklusion letztlich dann auch bedeutet. Mhm. Und ja, spannend. Also das muss dann jeder beim Lesen selbst für sich entscheiden. Aber du schreibst sehr schöne Briefe auch an sie. Also du beschreibst nicht nur euer Leben, sondern wendest dich ja auch immer wieder direkt an sie mit Briefen. Das ist schon sehr, sehr rührend. Jetzt hast du vorhin gesagt, die Arbeit beim Bergdoktor hat dir Halt gegeben. Mhm. Und du bist wahnsinnig dankbar für diese Rolle. Wie haben dich denn die Kolleginnen und Kollegen, die wir jetzt ja auch irgendwie alle kennen aus dem Fernsehen, Heiko Ruprecht oder natürlich Hans Siegel, haben die in der Zeit irgendwie gemerkt, Mensch, die Ronja, die ist uns irgendwie verrutscht? Oder hast du da schon angefangen zu spielen, wenn du angereist bist nach Elmau?
Ja, ich hatte sie, das ist irgendwie gut, aber auch schlecht. Ich hatte damals schon eine unfassbare Professionalität. Mhm. Ich habe das Berufliche mit dem Privaten nie vermischt. Die haben auch von Sarah, meiner Meinung nach, vielleicht habe ich auch einen Moment vergessen, aber solange ich mich erinnern kann, nie gewusst. Ja. Deswegen haben sie auch nicht von ihrem Tod erfahren. Und sie haben sicherlich, weil sie alles sehr feinfühlige Menschen sind, vielleicht gespürt, dass was nicht stimmt. Aber auch da, wie bei meiner echten Familie, ich hatte diese ganz gute Fähigkeit, unter Anführungsstrichen, die Leute meterweit auf Distanz zu halten. Also wirklich zu mir gekommen ist sowieso niemand. Und manchmal bin ich mir auch gar nicht sicher, ob ich jemals wirklich bei mir war. Also auch, ich weiß noch, wie da am Set war und dann auch ja, natürlich war ja nicht mein ganzes Leben nur voller Schmerz und Trauer. Trauer ist ja auch nicht was ständig da ist. Mhm. Ich habe gelacht, ich hatte eine gute Zeit, ich hatte auch Spaß beim Arbeiten. Aber immer wieder habe ich mir gedacht, lustig, schau mal, ich trage eigentlich eine Maske die ganze Zeit und ich weiß gar nicht mehr, wie ich unter dieser Maske wirklich ausschaue. Weil sogar von mir selber habe ich die aufgehabt. Mhm. Und ich hoffe, dass ich irgendwann mal die Weitsicht habe, bei meinen Freunden vielleicht so aufmerksam zu sein, dass sowas auffällt. Aber wer weiß das schon? Ich glaube, man sollte immer diese gewisse Freundlichkeit und auch Liebe für das Gegenüber haben, weil man weiß nie, wie es dem Gegenüber wirklich geht.
Könnte es sogar sein, dass jetzt, da diese Geschichte von dir erzählt wird oder wurde, dass jetzt mancher Freund oder auch Kollege beim Bergdoktor sagt, Mensch, warum hat sie mir denn nicht vertraut? Also, dass die fast so ein bisschen enttäuscht sein könnten, dass du diese Maske immer auf hattest.
Vielleicht im ersten Moment, aber ich glaube, also ich traue ihnen genug zu, wenn sie dann dieses Buch lesen, dass sie das auch nachvollziehen können. Mhm. Wenn man so etwas erlebt, und da will ich natürlich betonen, ich hatte ja trotzdem noch das bessere Schicksal. Ich bin ja noch da. Mhm. Ich bin ja nicht die gestorben ist. Ich bin nur die zurückgeblieben ist. Und ich glaube, wenn man mit offenem Blick meine Geschichte lauscht oder meine Geschichte liest, dann kann man hoffentlich das auch nachvollziehen. Und vertraue ich, glaube ich, den Menschen genug, dass sie wissen, wie sie das einzuschätzen haben. Und auch vielleicht jetzt noch auf ein Gespräch zu mir kommen und vielleicht jetzt auch noch diese Offenheit entstehen kann, die damals für mich nicht möglich war. Das sind dann eigentlich immer die noch schöneren Momente, wenn man auch nochmal zurückgeht und irgendwie sich nochmal da reinwagt in diese Vergangenheit Und da lasse ich mich sehr gerne positiv überraschen.
Ich glaube, du hast deinen Felix vorher kurz erwähnt, zumindest in einem Nebensatz, wenn ihr Spaziergänge gemacht habt und über das Buch gesprochen habt und auch über, wie du Sarah in dem Buch darstellst und so. Du hast deinen Felix mit 20 kennengelernt, auch nochmal ein großer Wendepunkt, oder?
Oh ja, der kam genau zur richtigen Zeit geschickt. Mhm. Also wir sind jetzt dann nächstes Jahr bald 10 Jahre zusammen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass er genau zum richtigen Zeitpunkt dann gekommen ist. Auch in dem Zeitpunkt, wo ich dann bereit war wieder, ich glaube, mich auch dann ehrlich mal zu betrachten, so, wer bin ich geworden, wie gehe ich mit mir um, wie gehe ich auch mit den Menschen in meinem Leben um. Und irgendwie dieser erste Heilungsschritt dann auch war, mir zu erlauben, ein glückliches Leben zu führen. Wir haben es davor schon angesprochen und da gehört für mich die Partnerschaft mit Felix dazu, weil das war dann eigentlich so ein Zugeständnis zu mir, auch Glück verdient zu haben oder auch sich nicht nochmal extra irgendwie in schwierige Situationen zu begeben, nur weil man irgendwie das Gefühl hat, man muss das irgendwie ausgleichen, dass man die ist, die noch da ist.
Also du hättest dir das vorher gar nicht gegönnt?
Ich glaube nicht, nee. Ja, es war genau zum richtigen.
Nicht bereit gewesen.
Ja.
Und seitdem seid ihr, zumindest wieder, wenn man alles richtig interpretiert, sehr glücklich zusammen.
Ja, der ist echt ein großes Geschenk. Also manchmal habe ich das Gefühl, er ist mir auch gesendet worden von der Sarah. Also ich weiß, er wird sich unfassbar gut mit ihr verstehen. Sie haben genau den gleichen Humor. Und eigentlich nach der Sarah war lange niemand da, der mich so zum Lachen bringen kann und der irgendwie, bei dem ich so ich sein kann. Das war ganz lange gar nicht möglich. Auch in meinen Freundschaften, die zwar auch sehr wichtig waren und für die ich dankbar bin, aber da war ich auch immer nur eine andere Version von mir. Und beim Felix oder jetzt beim wirklich meinen engsten Freunden, bei meinem Trauzeugen, meinem besten Freund, da bin ich einfach nur ich. Und das ist auch so schön, dieses Geschenk, sich nicht verbiegen zu müssen und alles so zeigen zu dürfen, das muss man sich aber auch erstmal zugestehen selbst. Und dann dementsprechend auch die Beziehungen in seinem Leben ganz genau, eigentlich mit Argusaugen auswählen. So.
Du machst dir viele Gedanken über das Leben auch in dem Buch und eben dieses, man soll ganz bei sich sein, man soll das genießen, man soll nicht sich auch abhängig machen vom Urteil anderer. Das ist in deinem Beruf natürlich nochmal ungleich schwerer, weil du natürlich auch ständig beurteilt wirst und dich jeder anschaust. Also es gibt eine sehr schöne Passage, da kommunizierst du quasi mit einer Falte auf deiner Stirn. Ich versuche die mal, ein Hauch. Das ist aber nur ein Hauch einer Falte. Aber wenn du mit ihr in Dialog trittst, was besprecht ihr dann, die Falte und du?
Sie erinnert mich daran, was es für ein Geschenk ist, alt werden zu dürfen. Gerade wir Frauen haben ja diese Angewohnheit oder uns wurde gelernt, dass man bei jedem Geburtstag traurig ist. Ach, noch ein Jahr älter. Und dann irgendwann sagt man, ich bin 30 plus und spricht sein echtes Alter nicht aus. Und es macht mir wirklich wütend. Ich kann diese Frauen verstehen. Es tut mir leid, wenn sie unter ihrem Altwerden leiden. Oder auch Menschen generell. Ich will das jetzt nicht nur auf mein Geschlecht beziehen. Aber mir macht es richtig sauer, weil ich mir denke, ihr versteht gar nicht, was es für ein Geschenk ist, erwachsen zu werden. Was es für ein Geschenk ist, alt und runzlig zu werden. Und ich hoffe, dass zu dieser Falte noch ganz viele neue dazukommen dürfen. Weil das so ein Privileg ist, diese ganze Reise mitmachen zu dürfen und nicht schon mit 13 zu gehen. Und Sarah ist ja bei Gott nicht das erste Kind, das sterben muss. So viele Kinder gibt es da draußen, die dieses Geschenk des Altwerdens nie erfahren dürfen. Und deswegen freue ich mich immer bei jedem Geburtstag und auch nächstes Jahr werde ich 30 und jetzt fangen schon langsam JournalistInnen und irgendwie, andere Menschen zu fragen, hast schon Stress, tickt schon die Uhr und wie geht's dir, dass du jetzt 30 wirst? Und ich denke mir immer, ihr habt es nicht begriffen. Wie denn auch? Weil es natürlich, das kommt ja dann auch irgendwie oft immer erst, wenn man gewisse Sachen miterlebt, aber ich bin so dankbar und das Leben ist so ein großes Geschenk und wir dürfen es an keinem Tag für selbstverständlich nehmen.
Ronja, das ist ein so schönes Schlusswort, dass wir das jetzt auch so nehmen. Und ich habe heute ganz bewusst nicht mehr über den Bergdoktor dann auch mit dir sprechen wollen. Also wir gucken heute nicht auf Lillis Liebesglück oder auf den gefährdeten Landhandel oder. Das machen wir heute
das
ganz.
Das
machen wir beim nächsten Mal gerne. Es sind viele Bergdoktor-Fans da draußen, aber heute ging es tatsächlich mal nur um dich. Mhm. Und das war jetzt auch ganz wichtig, nachdem du die Geschichte von Sarah und dir erzählt hast, mit ganz viel Emotion.
Danke.
Ich wünsche dir, dass alle, die jetzt vielleicht noch nicht mit dir drüber sprechen konnten, auch in deinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass da die richtigen Gespräche entstehen.
Das glaube ich auch,
ja. Ja, das wünsche ich dir von Herzen.
Danke.
Vielen Dank, dass du da warst.
Danke, Jörg. Danke für deine tollen Fragen.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu in der ARD-Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.